hier ist sie nun, die erste Folge von Unter Führungskräften gesagt. Dieses Format erscheint ab sofort einmal wöchentlich neben dem samstags erscheinenden Podcast, quasi als Häppchen zwischendurch. Hier behandle ich kurz und knackig aktuelle Themen rund um Führung und versuche mich wirklich kurz zu fassen. Heute geht es um ein Thema, bei dem ich selbst über Jahre ziemlich überzeugt war. Den schlechten Chef. Den Typus, der schikaniert, bloßstellt, ignoriert. Wir haben da, glaube ich, alle ein klares Bild im Kopf und ich habe dieses Bild in Gesprächen öfter gesehen, als mir gerade lieb ist. Aber genau dieses Bild bekommt gerade einen ziemlichen Riss. Grundlage dieser Folge ist meine Recherche zu der wissenschaftlichen Unterscheidung von guten und schlechten Führungskräften. Das war eher so spontan. Nach einer Coaching-Sitzung schoss mir die eine oder andere Fragestellung hierzu durch den Kopf. Daraus resultierte dann eine recht große Analyse von 490 unabhängigen Studien zur sogenannten missbräuchlichen Führung. Das Ergebnis war eher unbequem. Vieles, was wir über schlechte Chefs zu wissen glaubten, steht auf ziemlich wackeligen Beinen. Das bedeutet aber auf keinen Fall, dass schlechte Führung nicht existiert. Es bedeutet eher, dass die Art, wie wir sie messen, seit Jahren fehleranfällig ist. Der erste wunde Punkt: Wenn ein Mitarbeiter sagt, sein Chef sei unfair, messen wir damit nicht das Verhalten der Führungskraft. Wir messen die Bewertung durch den Mitarbeiter. Das ist quasi ein Unterschied wie zwischen Fieber und einem kaputten Fieberthermometer. Stellen Sie sich hierzu ein Teammeeting vor. Die Führungskraft macht einen trockenen, ironischen Kommentar. Die eine Kollegin lacht. Sie kennt diesen Humor seit Jahren. Der neue Kollege dagegen schreibt sich den Satz wörtlich ins Notizbuch unter der Überschrift Beweise für die Personalakte. Ein Satz, zwei Menschen. Zwei völlig unterschiedliche Aktenordner. Der zweite Punkt klingt ja fast tröstlich, wenn man ihn zu Ende denkt. Echter Missbrauch ist statistisch selten. Die meisten Antworten in Befragungen häufen sich bei nie oder selten. Für die Betroffenen eine gute Nachricht, für die Statistik ein Problem, weil kaum Schwankung übrig bleibt, aus der sich verlässliche Muster ableiten lassen. Gemeint ist damit Folgendes: Wenn fast alle Befragten bei derselben niedrigen Zahl landen, gibt es kaum noch Unterschiede zwischen ihnen, an denen sich ein Zusammenhang festmachen ließe. Das wäre so, als wollte man herausfinden, was besonders große Menschen von anderen unterscheidet und hätte in der Stichprobe aber nur Personen zwischen 175 und 177 Zentimetern. Die Bandbreite fehlt schlicht und ohne Bandbreite lässt sich kein verlässliches Muster erkennen. Ich hatte ja schon mal in einer vergangenen Podcast-Folge davon erzählt, dass ich selbst einmal 3 Wochen mit dem Vergleich von Kaffeemaschinen verbracht habe. 17 Testberichte, ein handgeschriebenes Punktesystem. Am Ende habe ich die Maschine gekauft, die mein Nachbar auch hat, weil er eben zufrieden aussah. So ähnlich verhält es sich wahrscheinlich mit mancher Führungsstudie. Viel Aufwand und am Ende entscheidet ein Bauchgefühl, das man dann noch in eine Tabelle packt, damit es seriös aussieht. Und dann ist da noch eine der unbequemsten Erkenntnisse dieser Analyse. Ausgerechnet eine sehr gute Beziehung zur Führungskraft oder die Unterstützung durch Kollegen kann die Sache schlimmer machen, wenn diese Führungskraft plötzlich missbräuchlich handelt. Die Enttäuschung wiegt schwerer, weil die Erwartung höher war. Man nennt das auch den Verratseffekt. Gut gemeinte Unterstützung lenkt den Blick manchmal nur permanent zurück auf das, was gerade wehtut, statt beim Verarbeiten zu helfen. Ein Beispiel: Eine Mitarbeiterin, die nach einem Vorfall mit ihrem Chef jeden Tag von Kolleginnen gefragt wird, wie es ihr denn nun gehe und ob sich der Chef schon wieder gemeldet habe, wird dadurch täglich neu an die verletzende Situation erinnert. Die Anteilnahme ist ehrlich gemeint. Trotzdem verhindert sie manchmal genau das, was die Verarbeitung bräuchte. Eine Pause zum Thema. Und was heißt das nun für die Praxis? 3 Dinge, die ich aus dieser Analyse mitnehme. Erstens, bei Feedback oder 360-Grad-Befragungen genau hinschauen, ob tatsächlich Verhalten beschrieben wird oder nur eine Bewertung. Beides braucht unterschiedliche Antworten. Zweitens, Seltenheit ist kein Freispruch. Nur weil echter Missbrauch selten vorkommt, heißt es nicht, dass einzelne Fälle harmlos sind. Es heißt nur, dass man mit großen Verallgemeinerungen vorsichtig sein sollte. Und drittens, wenn eine an sich vertrauensvolle Führungsbeziehung plötzlich kippt, braucht es eine andere Unterstützung als bei einer ohnehin distanzierten Beziehung. Ein Standardrezept für Resilienz gibt es hier nicht. Bennett Tepper hat es sinngemäß schon im Jahr 2000 auf den Punkt gebracht. Ein und dasselbe Verhalten kann von zwei Mitarbeitenden völlig unterschiedlich bewertet werden. Und genau darin liegt die eigentliche Führungsaufgabe. Nicht zu fragen, wer der Bösewicht ist, sondern auch, was das eigene Verhalten bei unterschiedlichen Menschen tatsächlich auslöst. Die bequeme Geschichte vom eindeutigen Bösewicht im Büro wackelt. Und das ist, so unangenehm es für die Forschung ist, für die Führungspraxis am Ende die ehrliche Ausgangslage. Gut, das war die erste Folge unter Führungskräften gesagt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.